Ging es um ein Mädchen, das sich gerne im Vintage-Stil kleidet. Wisst ihr, was so ein Vintage-Stil ist? Es ist so ein bisschen, ja, altmodisch, meistens ganz hochgeschlossene Blusen. Also vielleicht, wenn ich meine Bluse hier so zuknöpfen würde und also so ein, vielleicht so ein bisschen 50er-Jahre-Stil, sowas, was für uns meistens ein bisschen altmodisch vorkommt, bisschen, ja, eng geschnürt oder sowas, ein Petticoat wäre was. Bisschen, vielleicht würden wir es als zugeknöpft bezeichnen. Auf jeden Fall anders als normale Menschen. Aber dieses Mädchen sieht es als ihre künstlerische Ausdrucksform. Und im Roman lernt sie dann ein paar Freundinnen ihres neuen Freundes kennen. Das sind einfach ganz normale Mädchen, die ihre Klamotten bei H&M und Pimki kaufen, vielleicht Sachen tragen wie wir. Und eines der beiden Mädels sagt ihr dann im Laufe des Abends, für uns normale Menschen ist anders immer gefährlich. Ich fand diesen Satz interessant. Anders ist immer gefährlich. Anders durchbricht gewohnte Muster. Es sorgt dafür, dass wir uns außerhalb von unserer Komfortzone bewegen. Anders bringt unbekannte Situationen. Und dann sollten wir vielleicht doch lieber bei dem Normalen bleiben, bei den normalen Sprüchen und Standardsätzen, dann gibt es nichts, was unbequem ist, nichts, was uns aus unserer Komfortzone rausholt. Aber irgendwie wollen wir das doch gar nicht, so ein normales Standardleben. Wir sind hin und her gerissen zwischen unserer Angst vor dem Neuen, unserer Angst vor dem Unbekannten und unserem Wunsch, dass alles nicht einfach immer normal und Standard ist. Wir wollen etwas erleben, wollen nicht, dass uns langweilig wird und scheuen dann doch wieder vor dem Unbekannten zurück. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Der Satz mag für uns normal und Standard sein, weil wir ihn schon so oft gehört haben. Weil das ein Vers ist, der immer wieder zitiert wird. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, dann ist die Durchführung dieses Satzes gar nicht so normal. Wenn wir Gott unsere Probleme wirklich anvertrauen, dann wird das Ergebnis nicht Standard sein, weil Gott nicht Standard ist. Wir versuchen ihn ja zu verstehen, und doch verstehen wir immer wieder nur Bruchstücke von ihm. Und somit verstehen wir auch das, was er tut, nur bruchstückhaft. Und Gott kann gar nicht Standard sein, weil wir ihn nur so wenig kennen, weil wir nur so wenig von dem verstehen, was er tut. Und dadurch ist jede seiner Handlungen für uns anders. Jede seiner Handlungen ist übernatürlich, ist nicht normal. Und wenn wir Gott unsere Probleme anvertrauen, dann wird auch das Ergebnis übernatürlich sein. Gott wird Wunder tun. Kleine Wunder, große Wunder. So wie eine Münze, die genau eine Woche später am selben Ort zur selben Uhrzeit wieder auftaucht. Vielleicht müssen wir nur anfangen, nach solchen kleinen und großen Wundern Ausschau zu halten. Und dann ist der Satz, alle eure Sorgen werft auf ihn, plötzlich gar nicht mehr so Standard, sondern der Anfang von Wundern. Die Frage ist ja, ob Zufälle wirklich Zufälle sind oder ob darin nicht Gottes Wirken zum Ausdruck kommt. Ihr hört mich noch, wenn ich hier stehe, oder? Ich habe euch auch eine Geschichte mitgebracht. Sie handelt von Julia Dixon. Julia hat sich gerade aus ihrem Haus ausgeschlossen und dann kommt der Postbote die Einfahrt raus. Und sie ist ganz verzweifelt. Der Postbote sieht es und fragt sie: Frau Dixon, Sie sehen so aufgebracht aus. Was ist passiert? Und Julia sagt: Oh, ich habe mich gerade ausgeschlossen und der Schlüssel liegt drinnen auf dem Küchentisch. Und unsere Nachbarn, die haben Ersatzschlüssel, aber die sind nicht in der Stadt.
Und mein Mann hat auch einen Schlüssel, aber der ist den ganzen Tag auf einer Sitzung in einem Hotel in der Innenstadt. Und ich bezweifle, dass ich ihn erreichen kann. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und der Postbote bemitleidet sie. Er sagt, Frau Dixon, ich glaube, Sie haben keine andere Wahl, als den Schlüsseldienst anzurufen. Und Julia stimmt ihm zu und sagt, ja, wahrscheinlich haben Sie recht, aber wissen Sie, der Schlüsseldienst, der verlangt eine Stange Geld. Und um ehrlich zu sein, es war finanziell in letzter Zeit ein bisschen eng. Der Postbote bemitleidet sie wieder und sagt, es tut mir wirklich leid, aber Sie haben keine andere Chance. Aber ich habe hier noch Ihre Post. Vielleicht ist da irgendetwas dabei, was Sie ein bisschen aufmuntert. Die beiden verabschieden sich und Julia fängt an, ihre Post durchzusehen. Und da ist ein Brief dabei von ihrem Bruder Jonathan. Und sie wundert sich. Jonathan war doch letzte Woche erst für ein paar Tage da. Warum schreibt er denn jetzt schon wieder? Und sie macht den Umschlag auf und ein Schlüssel fällt in ihre Hand. Und dabei ist ein Brief, auf dem steht, liebe Julia, als ich letzte Woche bei euch war, habe ich mich aus Versehen ausgeschlossen, als du einkaufen warst. Und ich bin zu euren Nachbarn gegangen, habe nach dem Ersatzschlüssel gefragt, aber vergessen, ihn zurückzugeben. Ich füge ihn jetzt bei.
Nur eine kleine Geschichte. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Leider funktioniert das ja nicht immer so. Wie oft haben wir irgendetwas gesucht oder irgendetwas gebraucht und es ist nicht aufgetaucht? Sollten wir den Glauben deshalb aufgeben? Oder zumindest den Glauben an Gottes Eingreifen aufgeben? Oder müssen die Zufälle größer sein, damit wir an Gottes Eingreifen glauben? Ich habe eine zweite Geschichte für euch.
Sie spielt in einem kleinen Dorf, Beatrice, oder eine kleine Stadt in den Südstaaten von Amerika. Und dort gibt es eine kleine baptistische Kapelle. Und jeden Samstagabend um 7.15 Uhr trifft sich dieser Chor, es sind ungefähr 20 Mitglieder, trifft sich der Kirchenchor in der Kapelle zum Proben. Und diese Mitglieder des Chores sind langjährige Mitglieder der Gemeinde. Sie sind sehr engagiert, sie sind enthusiastisch und immer pünktlich. Und eines Abends, eines Samstagsabends, wird die friedliche, stille Atmosphäre dieser kleinen Stadt durch eine Explosion zerrissen. Und alle Menschen rennen auf die Straße und gucken, was ist passiert. Und sie sehen, diese Kapelle steht lichterloh in Flammen. Und alle schauen auf ihre Uhren, auf ihre Armbanduhren, auf die Küchenuhren, auf die Uhren, auf ihren Nachttischen. Es ist 7.20 Uhr. Und alle Stadtbewohner rennen zu dieser Kapelle, um zu sehen, ob noch irgendetwas getan werden kann. Sie rennen hin und die Feuerwehrmänner waren schon ein bisschen schneller. Aber sie schütteln nur traurig den Kopf. Und einer sagt, es war eine Gasexplosion. Die Kapelle muss innerhalb von wenigen Sekunden vollständig in Flammen gestanden haben. Keiner der Chormitglieder wird es geschafft haben. Jeder der Stadtbewohner reagiert ein bisschen anders. Manche drehen sich einfach nur schweigend voller Trauer um. Andere nehmen sich gegenseitig in den Arm und schluchzen laut. Wieder andere lassen sich weinend auf den Boden fallen. Sie sind noch so von ihrem Schock gelähmt, dass sie nicht mitbekommen, wie einige Autos, etwa 15, auf den Parkplatz der Kapelle vorfahren. Und 15, 20 Leute in weißen Roben steigen aus und kommen angerannt. Was ist hier los? Was ist passiert? Oh nein, die Kapelle steht in Trümmern. Und die Stadtbewohner drehen sich um und sind erstarren. Vor ihnen stehen alle 20 Mitglieder des Kirchenchores. Lebendig. An diesem Samstagabend sind alle 20 Mitglieder des Chores aus vollkommen unabhängigen, nicht miteinander verbundenen, unterschiedlichen Gründen zu spät. Zum ersten Mal in 12-jähriger Chorpraxis. Eine weitere Geschichte. Deborah ist eine junge Autorin und sie läuft im strömenden Regen durch die Straßen eines kleinen, hinterwäldlerischen Dörfchens in England. Und sie fragt sich, was um alles in der Welt sie hier macht. Sie ist mit ihrem Mann dort zu Besuch bei ihren Schwiegereltern. Aber ihre Ehe ist konfliktbeladen. Und an diesem Nachmittag hatte sie sich sowohl mit ihrem Ehemann als auch mit ihren Schwiegereltern gestritten. Und um dieser geladenen Atmosphäre zu entfliehen, hat sie ihre Jacke genommen und gesagt, ich gehe spazieren, und ist in den strömenden Regen rausgegangen. Und sie läuft diese Straßen entlang und fragt sich, Gott, warum bin ich hier? Was ist der Grund dafür, dass ich hier in diesem hinterwäldlerischen Dörfchen bin? Zur selben Zeit läuft Bridget die Straßen genau desselben kleinen Dörfchens entlang. Und auch er ist in einer ähnlich trübsinnigen Verfassung. Die letzten 5 Jahre hatte er versucht, seine leiblichen Eltern zu finden. Und seine Suche hat ihn endlich nach 5 Jahren in dieses kleine Dörfchen geführt. Und er war aus New York in seiner Heimat über den Atlantik nach England geflogen, um seine leiblichen Eltern zu besuchen. Und er stand an ihrer Haustür und hat geklingelt, und Visionen von einem herzlichen, warmen Wiedersehen, einer Wiedervereinigung waren in seinem Kopf. Und seine leiblichen Eltern machen die Tür auf und sind kalt, fast feindselig ihm gegenüber. Jegliche Annäherungsversuche blocken sie ab. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und so geht er irgendwann schweren Herzens wieder weg. Und er läuft diese Straßen in dem Dörfchen entlang und betet und sagt, Gott, meine eigenen Eltern, sie waren so kalt, sie waren so feindselig mir gegenüber. Ich will mich einfach nur noch umbringen. Gibt es denn niemanden, der mich mag? Was würde ich tun, um ein freundliches Gesicht zu sehen? Um eine Person zu sehen, die sich darüber freut, mich zu sehen. In diesem Moment laufen Deborah und Bridget aneinander vorbei. Und ihre Augen treffen sich und sie erstarren. Und dann rennt Deborah auf Bridget zu, nimmt ihn in den Arm und sagt, ich freue mich so, dich zu sehen, Bridget. Und Bridget weint vor Freude. Die beiden sind Cousine und Cousins und gute Freunde. Und ihre Gebete, ihre Fragen wurden im selben Moment beantwortet. Deborah war in diesem kleinen Dörfchen, um da zu sein für Richard, um ihm zu zeigen, dass es jemanden gibt, der ihn mag.
Gebet wird beantwortet. Fragen werden beantwortet. Aber die beiden Geschichten waren jetzt auch existenzielle Situationen. Da ging es um Leben oder Tod. Vermutlich passieren solche Zufälle nicht andauernd, nicht ständig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass immer wieder uns irgendetwas passiert, jeden Tag 3 neue Sachen. Aber dann, wenn es wichtig ist, greift Gott ein. Dann, wenn es irgendwie entscheidend ist. Ich glaube daran, dass Gott sich offenbaren wird, wenn es notwendig ist und wenn Gott weiß, dass der Mensch bereit für sein Eingreifen ist. Ich habe eine letzte Geschichte für euch.
Eine schwarze Stretch-Limousine fährt auf der Autobahn entlang und Rauch steigt aus der Motorhaube auf und Louis, der Fahrer, zieht an den Straßenrand und stellt sein Auto ab und nimmt seine Taschenlampe raus, es ist Nacht, und versucht, mit der Taschenlampe wedelnd die Aufmerksamkeit anderer Fahrer auf sich zu ziehen. Und er wedelt eine ganze Weile und keiner hält an. Die Autos fahren immer nur an ihm vorbei. Sie werden ein bisschen langsamer gucken, was ist passiert, und fahren dann weiter. Keiner hält an, um ihm zu helfen. Nach einer ganzen Weile gibt es eine Ausnahme. Robert Weise fährt vorbei und sieht es, zieht an den Straßenrand, kurbelt sein Fenster runter und fragt, hey, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und Louis sagt, oh, Gott sei Dank, sie schickt der Himmel. Ich muss unbedingt meinem Chef sagen, was mir passiert ist. Es war in der Zeit, bevor es Handys gab. Er sagt, können Sie vielleicht meinem Chef eine Nachricht von mir überbringen? Und Robert sagt, ja klar, kein Problem. Und so nimmt er die Telefonnummer und den Namen von dem Chef auf, der heißt Mr. Cavendish. Und dann fährt Robert los zur nächsten Tankstelle, macht den Anruf und kommt zurück und überbringt die Antwort. Und er will gerade wieder losfahren. Und dann sagt Louis, Moment, wie kann ich mich bei Ihnen bedanken? Sie haben mir wirklich geholfen. Und Robert sagt, hey, es ist kein Problem, es war doch selbstverständlich. Aber Louis besteht darauf, nein, wirklich, Sie haben mir sehr, sehr geholfen. Wie kann ich mich bei Ihnen bedanken? Robert überlegt kurz und ihm fällt ein, Sie könnten meiner Frau ein Dutzend Blumen schicken. Sie hat in ein paar Wochen Geburtstag. Louis sagt, so machen wir es und sie tauschen die Adressen aus und dann verabschieden sie sich. Am nächsten Tag erzählt Louis seinem Chef, Mr. Cavendish, was er auf der Straße erlebt hat. Er erzählt, wie unglaublich schwierig es war, irgendjemanden dazu zu bringen, anzuhalten und ihm zu helfen. Und er erzählt auch, wie erleichtert er war, als dieser freundliche Fremde endlich angehalten und ihm geholfen hat. Und Mr. Cavendish ist bewegt davon, wie wenig Robert als Dank verlangt hat. Er ist bewegt von der Bescheidenheit. Und so sagt er Louis, hey, gib mir die Adresse, ich kümmere mich um die Blumen. Und in den nächsten Wochen kümmert sich Mr. Cavendish darum, dass ein Dutzend Rosen zu den Waisen nach Hause geschickt werden. Aber nicht nur das. Seit 10 Jahren haben die Waisen finanzielle Probleme. Und zwar so sehr, dass sie davon bedroht sind, ihr Haus an ihre Gläubiger zu verlieren. Aber jetzt werden sie von einer unglaublichen Großzügigkeit gesegnet. Mr. Cavendish schickt nicht nur ein Dutzend Rosen zu den Waisen nach Hause, sondern er bezahlt den kompletten Kredit ihres Hauses an.
Es war nur eine winzig kleine Geste der Hilfsbereitschaft. Und daraus konnte Gott so viel machen. Aber es hat 10 Jahre gedauert, bis Gott eingegriffen hat. Die Waises hatten 10 Jahre lang finanzielle Probleme. Aber nach 10 Jahren, in letzter Sekunde, hat Gott eingegriffen. Gott kümmert sich. Aber er hat irgendwie seinen eigenen Zeitplan. Gott ist nicht Standard. Und aus solchen Geschichten lerne ich das. Und ich sehe, wenn wir Gott unsere Probleme anvertrauen und ihm unser Leben anvertrauen, dann wird auch das Ergebnis nicht mehr Standard sein, sondern durchzogen von Gottes Kraft. In Epheser 3, Vers 20, ihr müsst jetzt nicht mit aufschlagen, ich lese euch das vor, in Epheser 3, Vers 20, steht eine Einleitung zum Lobpreis Gottes. Etwas, wovon die ersten Christen ganz natürlich ausgingen. Das war für sie normal. Damit haben sie Gott angebetet. Epheser 3, Vers 20 bis 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gott kann so viel mehr tun, als wir jemals bitten oder uns überhaupt vorstellen können. Selbst wenn wir denken, das ist unmöglich, dann kann Gott immer noch mehr tun als das, wovon wir schon denken, dass es unmöglich ist. Gott kennt keine Grenzen. Und Gott sorgt sich um uns. Er sorgt sich um seine Gemeinde. Und Gott sorgt sich auch um dich, denn du bist sein Kind. Das ist der zweite Teil dieses Verses. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Er sorgt für dich. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Es ist nur ein kleiner Vers. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Dort heißt es: Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gott ist treu, er wird halten, was er versprochen hat. Und Gott hat versprochen, dass er für uns sorgt. Er hat gesagt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können und darauf vertrauen können, dass er etwas tun kann. Denn er kann noch so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen können. Und wenn Gott etwas verspricht, dann wird er sich daran halten. Amen. Gott, unser Vater, wir haben es gerade gesungen. Wo ist ein Gott so groß wie du? Du bist ein großer Gott und bei dir ist nichts unmöglich. Und deshalb wollen wir uns dir gerne anvertrauen, weil wir wissen, dass du es gut machen wirst. Und Gott, du hast versprochen, dass du treu bist und dass du das tust, was du versprochen hast. Und du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen können, dass du dich um uns sorgst. Und das wollen wir tun, Gott, weil ja, wir vertrauen, dass du uns helfen wirst. Danke, Gott, dass du uns diese Zusagen gibst, dass du uns immer wieder ermutigst, dass du uns daran erinnerst, dass du uns hältst. Und dass es nicht einfach nur so ein Satz ist, sondern die Wahrheit. Und dass du, wenn wir uns dir anvertrauen, große Dinge mit uns im Leben vorhast. Danke dafür. Amen. Amen. Und der Friede des Herrn, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.